Wer nicht hören will, kann lesen.
Guten Morgen, guten Mittag, guten Nachmittag, guten Abend, gute Nacht. Ich weiß ja nicht, wie spät es jetzt gerade bei euch zu Hause ist, wo ihr in diese neue Folge Wer nicht hören will, kann lesen reinseppt. Jetzt zur Zeit der Aufnahme ist es Freitagmorgen, 6.50 Uhr. Vor mir steht der erste Kaffee des Tages und rechts daneben ein hoher Stapel mit Büchern, über die ich sprechen möchte. Und diese Ausgabe soll vieles sein. Eine Übersicht über meistens mehr, manchmal weniger lesenswerte aktuelle Bücher. Diese Sendung, diese Ausgabe soll aber auch eine Quelle für Geschenkideen sein. Wir steuern ja unweigerlich auf Weihnachten zu. Soll aber auch so ein bisschen Best of 2025 sein. Und wenn ich jetzt mal mit Letzterem anfange, das muss ich wirklich sagen, eines der interessantesten Sachbücher dieses Jahres hat für mich der Journalist Robin Alexander geschrieben. Ein Spiegel-Bestseller mit dem Titel Letzte Chance. Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege. Aber in meiner Welt begann das so während der Corona-Pandemie, dass vermehrt Journalisten in Talkshows eingeladen wurden. Das kam natürlich auch schon vor Corona vor, aber in dieser Schlagzahl nicht. So habe ich es zumindest für mich abgespeichert. Egal in welches Talkformat man da reinseppte, irgendein oftmals Hauptstadtjournalist saß eigentlich immer da mit in der Runde. Und diese Bildschirmpräsenz, die hatte zur Folge, dass es einigen dieser Talkshow-Journalisten und Journalistinnen, so nenne ich sie jetzt mal, dass daraus Promis wurden, im Grunde genommen. Melanie Amann vom Spiegel wäre da auf jeden Fall zu erwähnen. Und eben auch Robin Alexander, den ich dafür mag, dass er zumindest für meinen Geschmack ein ruhiger und besonnener Politanalyst ist. Er gehört zu den meist eingeladenen Talkshow-Gästen, auch jetzt noch, längst nach Corona. Und das hat ihm natürlich einen hohen Bekanntheitsgrad eingebracht. Das sind ja sonst die Kollegen und Kolleginnen der schreibenden Zunft nicht so gewohnt, dass man auch ihr Gesicht kennt. Und mit diesem Bekanntheitsgrad lässt sich natürlich auch ganz gut Geld verdienen, müssen wir auch einfach mal festhalten. Und so hat er ja schon gleich mehrere Bücher rausgebracht, die sich vor allem mit dem hiesigen Politbetrieb befassen. Und Letzte Chance habe ich wirklich mit großem Interesse gelesen, wobei das Buch in der zweiten Hälfte stärker wird. Grob zusammengefasst fasst Robin Alexander die letzten Monate meist chronologisch zusammen. Es geht um das Aus der Ampelkoalition, um die Wahl von Friedrich Merz. Es geht um Wumms und Zeitenwende, um Russland und die Ukraine, natürlich um die Verbindung zu den USA. Es geht um Merz und dessen Wortbruch in Sachen AfD. Es geht um Schuldenpakete, um Heizhammer und immer wieder geht es um das Miteinander innerhalb der Regierungskoalition, wobei es da mehr ein Gegeneinander denn ein Miteinander gab. Ich habe schon gesagt, das Buch folgt meistens einem chronologischen Aufbau. Deswegen ist es auch ein gutes Zeitzeugnis eigentlich, in dem man vielleicht so in, weiß nicht, 15, 20 Jahren noch mal reinliest und sich denkt, ah ja, stimmt, so war das damals. Vieles von dem, was im Buch steht, hat man schon mal irgendwo gelesen, sofern man politisch interessiert ist. Insofern wird es immer dann besonders interessant, wenn Robin Alexander seine Leute aus dem Inner Circle anzapft, um an Informationen zu kommen, um uns mitzunehmen in Räume, in Besprechungen, die für uns Außenstehende und oftmals aber auch für Journalisten tabu sind. Dadurch erscheint die ein oder andere Entscheidung mitunter nachvollziehbarer. Wir haben also die Chronologie der Ereignisse, wir haben den spannenden Blick hinter die Kulissen und wir bekommen Robin Alexander, den Politanalysten, der Zusammenhänge erklärt, der Folgerungen schließt, der einordnet. Für mich ein lesenswertes Buch, besonders auch vor dem Hintergrund, dass wir ja in außergewöhnlichen Zeiten leben, mit einem Krieg in Europa vor unserer Haustür im Grunde genommen, mit einer Ampelregierung, die vorzeitig zerbrochen ist und jetzt gibt es eine schwarz-rote Regierung, die auch erstmal die gesamte Legislatur durchhalten muss, wenn ich jetzt schon wieder was von Vertrauensfrage lese und höre und vom erneuten Bruch der Koalition und es gibt schon die ersten Vergleiche zur Ampelkoalition. Was mag da alles noch kommen? Ich mag mir das gar nicht ausmalen. Wird die AfD bei der nächsten Bundestagswahl schon regierungsstark genug sein? Stoff für weitere Bücher von Robin Alexander gibt's en masse. Ich denke da zum Beispiel auch an die zweifelhaften Maskendeals von Jens Spahn. Das wäre ein Buch, wenn er das schreibt, würde ich es auf jeden Fall kaufen. Also mal gucken, was noch kommt. Letzte Chance. Jedenfalls habe ich sehr gerne gelesen und hat mir nochmal viele neue Erkenntnisse gebracht, ist im Siedler Verlag erschienen. Als nächstes mache ich den großen Sprung von der Politik zum Sport, wobei vielleicht ist der Sprung auch gar nicht so groß, wie man meinen könnte. Die aktuelle Bundesliga-Saison läuft ja schon. Der erste FC Köln ist ganz klar auf Champions-League-Kurs. Leverkusen hat schon nach 2 Spieltagen seinen neuen Trainer entlassen und die Bayern sind, auch das kann man schon festhalten, auf Meisterschaftskurs. Und apropos FC Bayern, die haben bei der diesjährigen Transferiererei keine ganz so gute Figur gemacht, Klammer auf, umso verwunderter bin ich, wie gut es in dieser Saison läuft bisher, Klammer zu. Ich möchte aber gar nicht so sehr auf die aktuellen Transfers eingehen. Vielmehr möchte ich den Fußballfans unter euch das Buch vom Sportjournalisten Christian Falk ans Herz legen. Das heißt Transfer Insider, die Geheimnisse hinter den Millionendeals. Darin gibt er uns einen Einblick in die Welt der Fußballertransfers. Andere nennen es auch eine moderne Art des Menschenhandels. Es gibt eine kurze Einführung, wie sich die Sache mit den Spielereinkäufen und Verkäufen zu einem regelrechten Event entwickelt hat. Mit Influencern, mit TV-Shows, mit Beratern, mit Unsummen von Geld, was da immer zwischen Saisonende und Saisonanfang über die internationalen Spielfelder geschoben wird. Und immer wieder gibt es in dem Buch Background-Stories. So wie zum Beispiel die vom Wechsel von Cristiano Ronaldo zum FC Bayern. Ein Wechsel, der letztlich nicht zustande kam. Ronaldo wollte weg aus Manchester. Der war todunglücklich. Er saß ja sogar hin und wieder da auf der Bank. Und er wollte auf jeden Fall am Abend seiner Karriere sozusagen nochmal ganz, ganz sicher Champions League spielen. Für ihn natürlich eine ganz, ganz große Bühne. Und Bayern war einer von 2 Vereinen, zu denen er wechseln wollte. So kann man es in diesem Buch nachlesen. Das waberte seinerzeit als Gerücht auch so durch die Katakomben und man konnte da in der Presse von lesen. Im Buch bestätigen das die Bayern zum ersten Mal offiziell. Und man hat sich auch getroffen, aber am Ende wollten die Bayern Ronaldo nicht haben, was jetzt weniger mit seinen Leistungen zu tun hatte, als vielmehr mit seinen Allüren auf und abseits des Platzes. Da hat man gesagt, nee, das bringt die, ich mag dieses Wort eigentlich nicht, die Kabinenhygiene durcheinander. Und deshalb hat man sich letzten Endes gegen die Verpflichtung von Cristiano Ronaldo entschieden, der, und ich weiß gar nicht, ich bin Bayern-Fan, ob ich es so gut oder schlecht gefunden hätte, tatsächlich zu den Bayern kommen wollte. Und jetzt kommt's ja, auch Borussia Dortmund sollte Ronaldo schmackhaft gemacht werden. Aber auch daraus wurde am Ende nichts, aus ähnlichen Gründen wie bei den Bayern. Das soll nur mal so eine Anekdote aus diesem Buch sein. Das Buch ist ein bisschen bayernlastig, muss man sagen. Also es geht schon oft um Transfers, die was mit dem FC Bayern zu tun haben. Andererseits muss man auch ganz ehrlich sagen, ja, sind denn Spielerwechsel zu Augsburg oder Hoffenheim so interessant? In der Regel sind die ja weniger gesprächswertig, oder? Für Fußballfans ein gutes Buch mit einigen Geschichten drin. Das wäre zum Beispiel so ein Tipp von mir als Weihnachtsgeschenk für einen Fußballfan. Christian Falk ist der Transfer-Insider. Sprechen wir als nächstes über den Shootingstar der jungen deutschen Autorinnen-Szene, Caroline Wahl. Und jetzt bin ich ganz ehrlich, den Hype um sie habe ich so ein bisschen verpennt. Den habe ich erst mit Verspätung wahrgenommen. Ich habe mir den wirklich guten Film 22 Bahnen im Kino angeschaut. und dazu ein bisschen im Vorfeld was gelesen. Und so erfuhr ich, dass eben jene Caroline Wahl diese Geschichte zuvor als Buch verfasst hat. Mehr als 1 Million Exemplare hat sie davon verkauft. Danach kam ihr zweites Buch, Windstärke 17. Auch das ein Bestseller. Und dann habe ich mich ein bisschen mehr mit ihr beschäftigt, habe gelesen, dass sie mit ihrer direkten Art bei vielen aneckt. Sie scheint eine sehr selbstbewusste Frau zu sein, die zugibt, in einem Stern-Interview habe ich das gelesen, ich will immer die Beste sein, ich möchte eine der bekanntesten Autoren in Deutschland sein. Und sie hat auch gesagt, mir ist wichtig, Teil der Literaturszene zu sein, dort akzeptiert zu werden und ich will bis zu meinem Tod gut vom Schreiben leben können. Letzteres, denke ich mal, dürfte bei kluger Geldanlagestrategie machbar sein. Diese forsche Art, die kommt, zumal hier bei uns in Deutschland, nicht bei jedem gut an, das wissen wir ja. Ich mag das. Ich mag wirklich, wenn man jemanden hat, der sich in der Öffentlichkeit eben nicht so langweilig glatt gebügelt gibt, sondern der einfach dazu steht, dass er Bock hat mit Schreiben, ja, prominent zu sein, gut Geld zu verdienen. Und gute Geschichten hat sie ja schon auch abgeliefert. Und ich habe Caroline Wahl also eher auch so auf meiner, ja, finde ich gut, Liste abgespeichert. Das schicke ich nur mal vorweg, weil mir dann nämlich ihr drittes und aktuelles Buch, Die Assistentin, nicht so gut gefallen hat. Es ist jetzt also das erste Buch von ihr, das ich gelesen habe. Vielleicht hätte ich 22 Bahnen zuerst lesen sollen. Aber gut, jetzt ist es eben Die Assistentin. Es ist eine Geschichte, die im Verlagswesen spielt. Caroline Wahl hat selbst mal eine Zeit lang als Assistentin im Diogenes Verlag gearbeitet. Deswegen wird natürlich immer so ein bisschen gemunkelt, ist das ein Stück weit auch autobiografisch. Ihre Protagonistin heißt Charlotte. Die fängt neu an, eben bei einem Verlag, und sieht sich schon sehr bald den Launen und Macken und Unverschämtheiten des Verlagschefs ausgesetzt. Das braucht ein bisschen, bis Charlotte diese Unverschämtheiten auch als solche wahrnimmt. Erstmal nimmt sie vieles hin, redet sich manche Schikane auch schön, eben auch, weil sie fest entschlossen ist, in diesem Verlag Karriere machen zu wollen. Es geht also um aktuelle und auch wichtige Themen, ne? Machtstrukturen, Machtmissbrauch, Männer, die ihre Machtposition ausspielen. Und dazu sagt Caroline Wahl übrigens, dass Machtstrukturen in besonderem Maße in der Kulturbranche vorkommen. Und ja, sie muss es wissen, sie ist ein Teil davon. Das ist also alles in allem ein wichtiges Thema. Und dann fange ich an zu lesen und es ist auch locker geschrieben. Sie hat eh einen Schreibstil, den man gut weglesen kann, sage ich mal. Also wirklich positiv jetzt gemeint. Ich mag das. Aber dann schon so nach 40, 50 Seiten kommt es mir ein bisschen zäh vor. Es geht nicht so richtig voran. Man bekommt zwar schon nach den ersten Seiten gutes Gefühl vermittelt, okay, dieser Chef, der seine Assistentinnen mit Aufgaben zuballert, der ist jederzeit bereit, seine Mitarbeiter auch für Lappalien rauszuwerfen. In einer anderen Rezension habe ich gelesen, das Buch kann man vergleichen mit dem Film Der Teufel trägt Prada. Ja, einer meiner Lieblingsfilme, kann ich zustimmen. Es ist eine Story über Ehrgeiz. Die Protagonistin will unbedingt Lob und Anerkennung. Und ein besonderes Merkmal dieses Buches ist, ständig bekommen wir erzählt, so, aber dazu später mehr. Ja, das ist so eine Art Cliffhanger. Die kommen ständig vor. Und das ist das Problem, was ich so ein bisschen mit dem Buch habe. Man hofft immer drauf, jetzt passiert gleich was, jetzt geht es gleich richtig los, aber irgendwie passiert nichts. Also zumindest passiert für meinen Geschmack zu wenig. Und so habe ich Die Assistentin von Caroline Wahl nach so schlapp 150 Seiten zugeklappt. Ja, für mich ist es einfach nichts. Was euch aber nicht davon abhalten soll, dieses Buch zu lesen, ich glaube, in diesem Fall ist es einfach eine Geschmackssache. Mein Fall ist es eben einfach nicht. Caroline Wahl, Die Assistentin. Und damit zum nächsten Buch, mit dem ich auch so meine Probleme hatte. Ah, was heißt Probleme? Wir sprechen jetzt über Very Bad Company von Emma Rosenblum. Vom Klappentext her voll mein Ding. Es gibt ein Luxushotel, da checken 10 Gäste ein. Das sind alles Kollegen eines erfolgreichen Tech-Unternehmens. Die treffen sich in so einem Luxusresort auf Einladung ihres Chefs, wollen sich so ein paar Tage gut gehen lassen. Das ist sozusagen ein Betriebsausflug auf sehr kostspieligem Niveau. Und da ist auch eine ganz neue Mitarbeiterin dabei. Und dann stellt sich raus, jeder Einzelne hat sein Geheimnis. Und dann ist plötzlich eine Kollegin verschwunden. Ist sie tot? Ist sie gestorben? Was ist passiert? Wer war's? Wer hat da seine Finger im Spiel? Das ist im Grunde so ein Whodunit-Aufbau und das mag ich ja, da bin ich ein großer Fan. Und was diesen Roman auszeichnet, ist sein Schreibstil. Der ist so launig, bissig, witzig, sehr unterhaltsam und wir lernen Stück für Stück diese Kollegenklicke kennen. Wer kann gut mit wem? Wer hat ein sexuelles Techtelmechtel mit wem? Wer gehört zur Originalcrew, die dieses Tech-Unternehmen damals aufgebaut hat? Jeder kennt ja irgendwie so solche Geschichten aus seinem eigenen Kollegenkreis. Dazu muss man jetzt auch nicht in einem Tech-Unternehmen arbeiten. Ja, also da kann man schon viele Parallelen ziehen. Das ganze Setting ist stylisch. Wir bewegen uns da in einer Welt, in der Geld keine große Rolle spielt. Hau raus, egal was es kostet. Es gibt einen exzentrischen Chef, der sich extrovertiert kleidet, der sich eigentlich als Oberhaupt ja einer Familie sieht, der aber gar nicht so richtig mitbekommt, dem das Gespür dafür fehlt, was seine Kollegen wirklich über ihn denken. Er ist so ein bisschen auch so ein, ja, so sozial inkompatibel, würde ich jetzt mal so sagen. Das ist also so der Rahmen, wo die Geschichte stattfindet. Ich habe das mit großer Freude gelesen, muss ich wirklich sagen. Weil dann wird nämlich auch klar, es geht in Richtung Wirtschaftskriminalität. Der Chef verbirgt dunkle Unternehmensgeheimnisse, der hat da irgendwie was gemauschelt. Es geht um geschönte Zahlen und man fragt sich, wer führt da was im Schilde. Das ist alles bis zum Ende gut wegzulesen. Aber, und dieses Aber spreche ich jetzt mal in Großbuchstaben, es fehlt der Geschichte auf Strecke an Spannung. Ja, es geht ständig, wird dialogisiert und der gegen den und der mit dem und das ist unterhaltsam, aber es passiert irgendwie zu wenig, womit man vorher nicht gerechnet hätte. Es fehlt so auch der große Knall. Und ich habe so nach 2 Drittel gemerkt, wie ich mich durch den Rest mit nicht mehr so viel Lesefreude wie am Anfang, ja, fast schon ein bisschen durchkämpfen musste. Schade. Starker Beginn, dann aber auch stark nachgelassen. Very Bad Company aus dem Hause Bertelsmann. Dann möchte ich jetzt euch die ersten Zeilen aus einem ganz tollen Buch vorlesen. Der Termin ist der 18. Februar. Um 4, sagt meine Mutter. Da sitzt sie nun und verlangt von mir, dass ich ihr am 18. Februar um 4 beim Sterben zusehe. Sonst noch was? Das Buch kommt aus dem Diogenes Verlag, heißt Vielleicht ist die Liebe so und geschrieben hat es Katja Früh. Und es ist eine der schönsten Geschichten, die ich in diesem Jahr gelesen habe. Und das, obwohl die Themen, die in dieser Geschichte behandelt werden, gar nicht in die Kategorie schön oder gute Laune passen. Da ist zum einen die Mutter von Anja, die ist topfit soweit, hat keine Krankheiten, höchstens so die typischen Alters-Wehwehchen. Und sie hat für sich beschlossen, ich möchte meinem Leben selbstbestimmt ein Ende setzen und nicht erst dement und pflegebedürftig werden. Es handelt sich hierbei um eine Frau, die, das ist auch sehr schön, Parkinson für unästhetisch hält. Die Beziehung zwischen ihr und ihrer Tochter ist dauerhaft angespannt. Ich möchte jetzt nicht toxisch sagen, das ist so ein Wort, was ich eigentlich gar nicht mag. Das muss für so vieles herhalten. Aber es ist tatsächlich so, Anja wird von ihrer Mutter ständig gepiesackt. Die Mutter stichelt, sie hält ihre Tochter für nicht unbedingt schön oder zumindest nicht für bildschön. Sie ärgert sich, dass ihre Tochter die Theaterschauspielerei aufgegeben hat. Sie ärgert sich, dass die Beziehung ihrer Tochter zu Carlos, ihrem Freund, in die Brüche gegangen ist. Sie gibt ihr dafür die Schuld, obwohl es eben nicht die Schuld von Anja gewesen ist. Also kurz, egal was Anja macht, ihre Mutter findet eigentlich immer was zum Kritisieren. Und jetzt also diese Absicht, ich werde am 18. Februar sterben und bis dahin soll die Tochter ihr bei ein paar Sachen behilflich sein. Unter anderem müsste da ja noch der Hund der Mutter getötet werden, weil der nach dem Ableben seines Frauchens nur noch traurig sein würde. Die Tochter ihrerseits hat ja aus nachvollziehbaren Gründen ein großes Problem mit dem freiwilligen Dahinscheiden aus dem Leben. Und in der Folge spricht sie da mit Leuten aus ihrem Bekanntenkreis darüber. Und da kommen ein paar unterschiedliche Ansichten zusammen. Also die Geschichte regt wirklich dazu an, sich als Leser auch mit dem Thema gedanklich mal auseinanderzusetzen. Was wäre, wenn? Und jetzt hat Anja aber noch ein paar Päckchen mehr mit rumzuschleppen, wie wir erfahren. Denn in ihrer Familie gibt es gleich mehrere Suizidfälle. Und der Grund, warum Anja mit der Schauspielerei aufgehört hat, war ein sexueller Übergriff eines Regisseurs. Auch ein Grund, warum Anja depressiv ist und regelmäßig zum Psychiater geht. Also ihr merkt schon, ne? Wenn ich das jetzt auch so zusammenfasse, das ist eigentlich abgrundtief traurig und runterziehend. Aber wenn man das Buch liest, diese Geschichte liest, ist es das überhaupt nicht. Und das macht das Lesen zu so einem Spaß. Da fallen Sätze wie, um verletzt zu sein, fehlte mir das Selbstbewusstsein. Die Dialoge, die geführt werden, sind auf eine Weise unterhaltsam, die einen selten nur mal schlecht draufkommen lassen. Und ich finde es fast schon brillant, wie so viele ernste Themen mit der richtigen Dosis Humor behandelt werden. Und es würde mich nicht wundern, wenn diese Geschichte nicht bald verfilmt werden würde. Wirklich ein tolles Buch, Katja Früh, Vielleicht ist die Liebe so. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Kapitel dieser Ausgabe. Und da geht's zurück in meine, vielleicht auch in eure Kindheit. Bei mir ist es so, wenn jetzt so Ende November, es geht auf den Dezember zu, auf Weihnachten geht's zu. Wenn wir diese Zeit erreicht haben, dann gucke ich immer wieder gerne diese Disney-Filme. Irgendwas, ich weiß nicht, was es ist, irgendwas löst diese Zeit des Jahres in mir aus, dass ich gerne die alten Zeichentrickfilme gucke. Und jetzt kommt noch dazu, dass meine Partnerin ein absoluter Disney-Fan ist und diese Liebe besonders für die mittelalten Klassiker, also Herkules, Pocahontas, Die Schöne und das Biest, auf unsere Kinder sozusagen übertragen wurde. Sie hat es übertragen und die gucken gar nicht so viel neuen Krams à la Paw Patrol, sondern dann lieber auch mal einen Disney-Film. Auch die alten Klassiker, Dumbo ist ganz hoch im Kurs, Cinderella und wo ich hier gerade vorne auf diesem Buch Pinocchio sehe. Ich möchte euch ein Buch ans Herz legen, das bei uns für glänzende Augen gesorgt hat, als ich damit nach Hause kam. Es heißt Walt Disney's Children's Classics. Kommt aus dem Taschenverlag und ich hatte in einer der vorherigen Folgen, glaube ich, schon mal gesagt, der Taschenverlag bringt ganz oft so ein bisschen Nischenbücher raus, aber wirklich tolle und hochwertige Bücher mit sehr viel Leidenschaft gemacht. Und dieses Buch hier ist fast 400 Seiten dick. Das ist ein ordentlicher Wälzer, reich illustriert. Und ihr könnt euch hier durch die Zeichentrickklassiker von 1937 bis 1953 blättern. Peter und der Wolf, Peter Pan, Alice im Wunderland, Bambi natürlich und viele mehr. Schon allein die alten Zeichnungen, ja. Und dann gibt es adaptierte Versionen der Geschichten, geht los mit Snow White and the Seven Dwarfs. Und das ist eine Besonderheit, das Buch ist komplett in Englisch. Jede Seite bunt. Da ist auch interessant, wie sich die Zeichnungen unterscheiden im Stil. Zum Beispiel von Peter and the Wolf im Vergleich zu Once Upon a Wintertime zum Beispiel. Beides aus den 40ern, wo es dann aber hier auch ein bisschen mehr Schwarz-Weiß gibt. Dann bei Cinderella wird es sehr detailreich. In einer anderen Geschichte, Dumbo zum Beispiel, sehr, sehr farbenfroh. Also aus mehrerer Hinsicht ein schönes Buch für einen selbst, um vielleicht auch die Disney-Kollektion, um ein weiteres schönes Exemplar zu erweitern. Als Vorlesebuch finde ich das auch gut, weil diese einzelnen Geschichten, die haben eigentlich so eine gute Nachtgeschichtenlänge. Klar, ist jetzt vielleicht eher was für Kinder, die schon ein paar Englischkenntnisse haben. Und es gibt ganz vorne noch eine mehrseitige Einführung über die Entstehung der sogenannten Little Golden Books. Die kannte ich auch gar nicht. Das ist eine amerikanische Kinderbuchreihe. Die gibt es seit den 40ern. Ich glaube, 1942 ist da die erste Geschichte erschienen. Sind eigene Geschichten. Es sind aber dann in der Folge, in den nachfolgenden Jahrzehnten auch Figuren in diesen Büchern aufgetaucht, die schon etabliert waren. Von Nickelodeon oder von der Sesamstraße oder sogar von Star Wars oder eben auch Disney-Charaktere. Und dann gibt es auch eine kleine Einführung in die Walt Disney Studios, die 1942 noch Filme fürs US-Militär produziert haben. Ja, und dann so ein bisschen die Geschichte wird zusammengefasst. Ne? Wie haben sich die Charaktere in diesen Büchern entwickelt? Irgendwann kamen die ersten Frauen als Illustratorinnen. Was ist das auch für eine Herausforderung aus einem 80-Minuten-Film, eine Geschichte für ein Golden Book auf zum Beispiel 24 Seiten zu kürzen? Ja, also es gibt ein paar schöne Hintergrundeinblicke. Es ist ein Buch für Liebhaber, muss man ganz klar sagen. Walt Disneys Children's Classics aus dem Taschenverlag. Und das war's schon wieder mit dieser Ausgabe. Ich gehe mal ganz fest davon aus, dass wir uns nochmal hören vor dem Weihnachtsfest, denn ich habe gerade noch ein paar andere Bücher in der Warteschleife sozusagen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Reinhören. Ihr wisst, wo ihr uns findet. Erzählt's gerne weiter. Oh, vielleicht ist ja wirklich das ein oder andere Buch als Geschenkanregung für Weihnachten dabei gewesen. Würde mich freuen. Ich bin Sven Jaborek und bis demnächst. Ne?
Wer nicht hören will, kann lesen.